Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es gibt wenige Arrangeure, die das Gesicht der Jazz-Big-Band so in eine neue Richtung gelenkt haben wie Gil Evans. Mit seinen Arbeiten, die er Ende der 50er Jahre mit Miles Davis gemacht hat, Sketches of Spain, Porgy and Bess, Miles Ahead, hat er Jazzgeschichte geschrieben und das große Orchester klingen lassen, wie es keinem bisher gelang. Übermorgen Sonntag, am 13. Mai, könnte Gil Evans seinen 100. Geburtstag feiern. Jazz-Redaktor Beat Blaser stellt ihn vor.
Eine der berühmtesten Stückanfänge im Jazz überhaupt, das Concierto de Aranjuez von Joaquin Rodrigo, wie es der Arrangeur Gil Evans 1960 für den Trompeter Miles Davis eingerichtet hatte. Miles Davis' Name stand bei diesem Projekt zwar auf dem Plattencover, gleichwohl ist Gil Evans für den Klang dieser Musik verantwortlich. In seiner Arbeit mit Davis definierte er das große Format im Jazz neu, formte aus der schmetternden Big Band der frühen Tage ein bläserbesetztes Kammerorchester. Miles Davis und Gil Evans wurden so vielleicht die erfolgreichste und einflussreichste Paarung in der Jazzgeschichte überhaupt. Und auf Miles Davis kam die Komponistin Maria Schneider als erstes zu sprechen auf meine Frage nach der Bedeutung von Gil Evans. Er habe einen Weg gefunden, einen Solisten zum integralen Bestandteil einer Komposition zu machen.
Gil found a way to make an improviser an integral part of a composition. The way he wrote for Miles was very significant because he actually even composed the beginnings and ends of Miles' solos. So it felt like a completely seamless expression. It's very difficult to tell where the improvisation begins and ends. This is something that was completely unique to Gil.
Ich hatte Maria Schneider gebeten, mir ein paar Fragen zu Gil Evans zu beantworten. Sie war während Evans letzten Lebensjahren seine Assistentin gewesen. Kaum jemand ist so intim vertraut mit Gil Evans Arbeitsweise wie sie. Bereitwillig hatte sie ihre Antworten aufgenommen und sie mir elektronisch geschickt. Der zweite Experte, den ich um ein Gespräch zu Gil Evans gebeten hatte, war Rainer Tempel, der musikalische Leiter des Zürich Jazz Orchestra. Er hat mit dieser Big Band alle drei großen Werke, die Gil Evans mit Miles Davis realisiert hat, gespielt. Miles Ahead, Porgy and Bess und Sketches of Spain mit dem eben gehörten Concierto de Aranjuez. Ihn hatte ich als erstes gefragt, wie er einem Jazz-Laien die Bedeutung von Gil Evans erklären würde.
Dann müsste ich eine Parallele in anderer Kunstform suchen und sagen, es wäre vielleicht sowas wie Corbusier oder Breuer für die Architektur. Jemand, der ein halbes Jahrhundert mindestens gezeigt hat, wo es lang geht.
Und wenn Sie dasselbe mir erklären müssten, der ich ein wenig Gil Evans gehört habe?
Einem Jazzredakteur, ja, dem kann ich dann eigentlich nur noch das bestätigen, was er eh schon vermutet. Nämlich, dass er doch viele nach ihm beeinflusst hat und Werke geschaffen hat, die ja jetzt noch immer gehört werden.
Ich versuchte also mit meinen Jazz-Redaktorenwissen, Maria Schneider und Rainer Tempel, die richtigen Fragen zu stellen, um so vielleicht ein Bild von Gil Evans und seinem Werk einzufangen, 100 Jahre nach seiner Geburt am 13. Mai 1912.
Thank you.
Moon Dreams, ein Standard, den heute wohl niemand mehr kennen würde, wenn nicht Miles Davis mit einer Capitol Band 1949 das Stück aufgenommen hätte. Das Arrangement damals von Gil Evans ist eine Ikone und Rainer Tempel. Es ist rückblickend vielleicht das Stück, in dem Gil Evans seine Ideen zum ersten Mal wirklich ausformuliert hat. Kann man das so sagen?
Ja, und man muss die Platte vielleicht lang hören, diese berühmte Platte Birth of the Cool, die später so genannt wurde, um draufzukommen, dass dort vielleicht das Spannendste von der ganzen Platte passiert. Gil Evans, finde ich, hat an diesem Stück am meisten gezeigt, was es sein kann über Standard Arrangement hinaus. Und so beginnt das Stück eigentlich wie eine Ballade im Choralstil gesetzt. Nur so im Detail sind ein paar tiefe Linien, die sich vielleicht von konventionellen Arrangements unterscheiden. Und dann, wenn man schon denkt, die Sache ist jetzt gegessen, nimmt das Stück eine Wendung, die ich bis zu diesem Zeitpunkt in der Jazzliteratur nirgends wiedergefunden habe in dieser Art. Aber danach schon öfters. Das ist doch ein Hinweis darauf, dass das Stück doch ein paar Leuten im Gedächtnis geblieben ist.
Das ist ja nicht für eine klassische Big Band geschrieben. Trotzdem, Gil Evans steht für einen Big Band-Arrangeur. Wie sah die Big Band zu jener Zeit aus?
Dieses Ensemble war natürlich nur ein Nonet und grundsätzlich kommt Gil Evans natürlich aus der Big Band-Tradition. Claude Thornhill wäre da zu nennen. Die ganzen ersten 20 Jahre seines Lebens hat ihn vor allem dieser Klangkörper fasziniert, den er aber schon früh erweitert hat um ein klassisches Instrumentarium, das dort nicht unbedingt zu Hause war. Und das findet sich eben auch in Birth of the Cool wieder, in diesem Nonet, wo ein Waldhorn und eine Basstuba besetzt sind. Also ich finde manchmal, wenn Studenten sagen, ich möchte eine Band in der Besetzung machen, dann würde ich sagen, Vorsicht. So mit einem Bariton, einer Posaune und einer Tuba, die sie alle im Register nur im Weg rumstehen und noch ein Kontrabass. Wie soll das überhaupt funktionieren?
Eben, das sind verschiedene Instrumente, die Tuba, das Waldhorn, das es damals eigentlich noch nicht gab in einer Big Band.
Nee, es hat schon da Randinstrumente, wenn man so will, die sind bis heute Randinstrumente geblieben, integriert und damit eigentlich sehr schnell einen hohen Wiedererkennungswert geschaffen, was seine Arrangements angeht.
Diese Ideen scheint er bei, eben, Sie haben es erwähnt, Claude Thornhill geholt zu haben, der eine Vorliebe hatte für solche Instrumente und vielleicht deshalb ein verhältnismäßig erfolgloser Tanzmusikchef war. Wer hat ihn draufgebracht? War der Thornhill zuerst oder der Gil Evans?
Nach allem, was ich weiß, scheint eher Thornhill erlaubt zu haben, dass es Gil Evans versucht als Arrangeur. Und da hat vielleicht gar nicht so bewusst gemerkt, was da mit seiner Band eigentlich passiert, dass sie nämlich ein bisschen einen anderen Sound hat als jetzt eine Hot-Swing-Band wie Fletcher Henderson oder Ellington in den 30er Jahren.
Außer diesen offensichtlichen Neuerungen eben mit den Instrumenten, was war denn harmonisch oder rhythmisch?
Ja, also man muss ja sagen, man sagt oft die Instrumente und es reicht ja nicht, dass die Instrumente dabei sind. Gil Evans hat schon so eine Art Harmonik etabliert, die weit über die einfache Funktionsharmonik hinausgeht, also wo man wirklich dann den Griff in die Romantikkiste eindeutig spürt. Die Hochromantik oder Spätromantik mit Wagner, Bruckner und Mahler, finde ich, schlägt sich ganz eindeutig nieder. Es wird verdichtet und verdichtet und ein einfacher harmonischer Rhythmus, der taktweise wechselt, der wird dann nach und nach auf halbtaktig auf Schlag bis dahin, dass jedes Achtel durchharmonisiert worden ist. Und dann geht es dann nicht immer nur noch mit Funktionsharmonik. Also wir haben dann nicht nur Dominantketten, sondern da wird schon auch eigentlich linear geschrieben, was dazu führt, dass diese Tuba nicht nur dabei ist, sondern immer eine lineare Gegenstimme zu fast allem, was dort im Moment passiert, noch darstellt. Also das hat so ein bisschen was von Verziertheit, gleichzeitig aber auch von Verdichtung und von weniger Griffigkeit. Und zusammen mit diesen neuen Klangfarben ist das eigentlich das, was ich als das Sounderlebnis bei Gil Evans bezeichnen würde. Und wenn wir ganz zu Beginn der Sendung ja schon ein paar Takte aus dem Concerto di Aranjuez gehört haben im Arrangement von Gil Evans, da finde ich auch, dass er sich da so viel Zeit lässt mit der Entwicklung dieses Themas, wie man es in der Schnelllebigkeit, finde ich, von tanzbarem Jazz, wo es kaum einen Vergleich gibt. Und mit einer Ausdauer, die wirklich, finde ich, direkt bei Bruckner abgeholt worden ist. So langsam als möglich und dann nochmal halb so schnell, da sind wir dann zum Teil bei den Tempi, die wir bei dem Stück hören und eine Ruhe und ganz weg vom Puls und vom Groove. Da finde ich, hat er ganz eindeutig diese Einflüsse im Jazz etabliert und mit dafür gesorgt, dass heute fast keine Stücke mehr geschrieben werden, die irgendwie 3,5 Minuten dauern, sondern die meisten sind bei 8 bis 12.
My Ship aus Miles Ahead, dem ersten gemeinsamen Album von Miles Davis und Gil Evans. Und es war, wie das Wortspiel im Titel sagte, Meilen voraus. Gil Evans hatte damit das geschaffen, was man heute Jazz Orchestra nennt. Die bekannteste Komponistin für ein eben solches Jazz Orchestra ist die New Yorkerin Maria Schneider. Sie benennt die Dinge, die Gil Evans einführte. Sie betreffen Instrumentation, Orchestration, Klangfarben, Mischungen.
There are many things that are completely unique about Gil's writing for jazz orchestra. The most obvious one is orchestration, the colors, using bassoon, using English horn, using French horn. But it was also the way in which he orchestrated for those instruments, the way he put instruments together with one another, not writing so much for blocks of like instruments, but mixing them all together. And it just made such a beautiful palette of color, the kind of color where you can't really say, that's a bassoon, that's a French horn, that's a clarinet. I mean, sometimes he would have three clarinets, bass clarinets in unison. It's unorthodox things that nobody else did. The other thing about Gil that was very unique in his writing for a jazz orchestra is the linearity of the music.
Rainer Tempel, mein zweiter Gewährsmann in Sachen Gil Evans, hat das nur wenigen vergönnte Glück, direkt vor dem Orchester zu stehen, das diese anderen Klänge produziert. Er dirigiert das Zürich Jazz Orchestra und hat die drei Hauptwerke von Gil Evans im Konzert aufgeführt. Was ist das für ein Erlebnis?
Dadurch hat die Musik für mich wirklich nochmal eine ganz andere Größe gekriegt, weil man ja doch erst in der Praxis beurteilen kann, ob die Musik produziert oder handwerklich hinreichend instrumentiert, orchestriert ist. Man weiß ja, im Studio ist alles möglich, ne? Eine Geige und 14 Schlagzeuger, aber auf einer Bühne ist nicht alles möglich.
Diese Musik funktioniert auf
die
der
funktioniert
Bühne.
Funktioniert wunderbar, keine Instrumentationsfehler.
Trotzdem die Frage, was waren die Knackpunkte beim Spielen, beim Einüben dieser Partituren?
Erstens die übergroße Referenzaufnahme, das muss man ja schon sagen. Also, dass wenn man halt ein Werk spielt, von dem der Komponist und der ursprünglich vorgesehene Solist eine Aufnahme hinterlassen haben. Also ist ja was anderes wie ein Violinkonzert aus dem 19. Jahrhundert. Wie war das in der Premiere? Das überlegt kein Mensch mehr oder vielleicht ein bisschen. Und sich dann zu entscheiden, was machen wir und wann hören wir auf, die Aufnahme zu hören. Wie lang vergleichen wir Aufnahme und Partitur? Wie lang kontrollieren wir, ob alles richtig ist, ob wir alles richtig verstanden haben? Und wo ist der Moment, wo die Aufnahme weggelegt wird? Und das ist eigentlich das Spannende an dem Prozess. Und ich bin da immer schneller dabei und suche meine eigenen Tempi, meine eigenen Balancevorstellungen, was dazu führt, dass aus der Band dann manchmal kommt, hallo, die spielen das im Original, aber nicht sondern du-da-ju-dab. Und dann muss ich sagen, ist mir aber jetzt egal. Musste ja dann auch irgendwann meinen Weg dazu finden. Und das ist bei dem Prozess was Wichtiges.
Was muss die Band können, damit sie das überhaupt spielen kann?
Sie muss natürlich bereit sein, anders zu hören als bei konventionellen Arrangements, wo die Sätze miteinander verknüpft sind, wo es reicht, das zu machen, was der Nachbar macht. Wenn der Nachbar das Instrument aufhebt, dann ist es ein deutlicher Hinweis, dass es für einen selbst auch gleich losgeht. Das kann man bei Gil Evans Musik nicht sicher sagen. Da muss man dann plötzlich jemanden finden, mit dem man was zusammenspielt, der 20 Meter von einem entfernt sitzt, und das muss man dann auch irgendwie hinbekommen. Das heißt, es wird viel mehr satzübergreifend geschrieben. Es gibt nicht so stark diese Trennung in Sections, Trompete, Posaune und Holzbläser, sondern es gibt da einfach andere innere Ordnungen, die auch andere Klangfarben bewirken.
Das fordert ein anderes Hören.
Ein anderes Hören und ein anderes Spielen. Denn auch Mischverhalten von Instrumenten sind ja unterschiedlich. Wenn ich eine Passage mit einer Harfe zusammenspiele, dann fühlt die sich anders an oder muss sich anders anfühlen und auch anders vom Klang dargestellt werden als eine Passage, die eine Posaune mit einer Posaune spielt.
Was bekamen Sie für Rückmeldungen von den Musikern selbst in dieser Beziehung?
Ja, dass es schwierig ist und dass man sich beinahe ein Stück weit, und das ist jetzt eigentlich bemerkenswert oder eigentlich wieder der Hinweis auf diese klassische Tradition darin, dass man sich beinahe fühlt, wie wenn man ein Klassikkonzert hätte. Man hat das Gefühl, bei jeder Stelle könnte was auffällig schief gehen. So dieser gewisse Druck, mit dem ein klassischer Musiker als Solist im Orchester immer leben muss, der in der Jazz-Big Band aber fast nicht da ist. die so ein bisschen druckvoll ist, aber dann auch sehr erhabend. Wenn man den Abend dann gespielt hat, ist man schon einfach auch durch, weil der Klang wieder so gut war. Vielleicht.
Es sind drei große Arbeiten, die Miles Davis und Gil Evans miteinander gemacht haben. Miles Ahead, Porgy and Bess, nach George Gershwin und Sketches of Spain mit diesem Adagio aus Joaquin Rodriguez Concierto de Aranjuez mit Miles Davis Trompete anstelle der ursprünglichen Gitarre. Sie haben alle drei Werke mit dem Zürich Jazz Orchestra aufgeführt. Worin unterscheiden sie sich? Gibt es da eine Entwicklung zwischen 1957 Miles Ahead und 1961 Sketches of Spain?
Ja, die gibt es eindeutig. Ich finde, alle drei von diesen wichtigen Produktionen haben so ihren eigenen Fokus. Der ist bei Miles Ahead vielleicht noch mehr auf dem Einzelarrangement. Es ist ja wie eine Suite geordnet, zum Teil nahtlose Übergänge, die aber, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht auch ein bisschen beliebig sind. Porgy and Bess hingegen hat keine nahtlosen Übergänge und trotzdem scheint es mir viel mehr als eine Suitenordnung gedacht. Er hat ja aus dieser langen Oper sich auch nur einzelne Stücke rausgesucht und in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Da greift für mich der Suitengedanke aber sehr gut, so dass es eigentlich ein langes Werk bleibt, wie die Oper das auch gewesen ist. Und am meisten collagenhaft ist dann eigentlich Sketches of Spain, das mit einem überlangen, großen, bedeutenden, populären Werk beginnt. Und des Weiteren eigentlich, man könnte bösartig sagen, so ein bisschen hingebastelte Kurzarrangements von modalen Stücken sind. Das sind dann eigentlich nur noch 8 Takter, bei denen Miles Davis natürlich mit ganz viel Platz modal, vor allem dorisch und phrygisch improvisieren darf und mit Riffbeiträgen aus verschiedenen Gruppen begleitet wird. Das sind aber, was den Schreibinhalt angeht, im Vergleich zu dem Hauptstück Concerto eigentlich ganz kurze Beiträge nur noch.
Alben umfasst das gemeinsame Werk von Gil Evans und Miles Davis. Nachher arbeitete Gil Evans an eigenen Projekten. Wenn Miles nicht dabei war, fehlte da etwas?
Ja, ich finde ehrlich gesagt schon. Denn für mich ist auch diese Kollaboration Solist und Arrangeur, die sich ja auch zum Beispiel bei Fletcher Henderson mit Louis Armstrong dann wiederfindet, so ein spannender Austausch auch sein kann. So, dass hier was zusammengekommen ist, das sich nochmal potenziert hat. Zu einer Sache, die mit einem anderen Arrangeur oder mit einem anderen Solisten für mich nicht mehr vergleichbar passiert ist.
Aber genau in diesen 4-5 Jahren ist eben die besagte Platte ja. Old Bottles, New Wine, wo Jazz-Standards ja. bearbeitet werden. Wie geht Gil Evans mit solchen Traditionals? Zum Teil sind es ja Dixieland-Nummern. Ja. Wie geht er mit dem um?
Mit dem Selbstverständnis, dass er aus der Tradition ja selber kommt. Und gleichzeitig schon auf 20 Jahre eigene Klangfarbe, eigene Ästhetik zurückgreifen kann. Und ich kann das, obwohl noch keine 50 bin, aber so ein bisschen nachvollziehen, dass man irgendwann so im Verlauf des schreibenden Lebens sich eine Palette an Klangfarben erarbeitet, von der man vielleicht sagen kann, sie sei ein bisschen individuell. Und dann relativ schnell eine Brücke findet zur Verbindung mit Elementen, die es schon lange gibt oder die man selber gut kennt. Also es klingt natürlich wieder nach Gil Evans und das verträgt sich mit Bebop genauso wie mit moderner Musik.
Mit der gleichen Begeisterung, wie Gil Evans sich mit Waldhörnern und Tuben herumgeschlagen hat, scheint er sich mit frühen Synthesizern und Klavinovas und Klavinetten und was weiß ich was herumgeschlagen zu haben. Er scheint ein wirklich neugieriger Mensch gewesen zu sein in dieser Beziehung. Hat es sich gelohnt? Hat da eine Eigenständigkeit herausgeschaut, wie mit dem ersten klassischen Instrumentarium auch?
Für mich nicht vergleichbar. Für mich gibt es nicht so viele Leute, die synthetische Klänge so richtig souverän gemacht haben. Es gibt viele, die insbesondere aus Pianistensicht, die Instrumente benutzt haben, ohne richtig viel dran zu verändern gegenüber dem Klavier. Und da gibt's Leute, da zähle ich zum Beispiel Joe Savinul dazu, die mit diesen Instrumenten was Neues geschaffen haben.
Für Sie gehört Gil Evans nicht dazu?
Nicht unbedingt, nein.
Wenn wir von Gil Evans sprechen, bezeichnen wir ihn oft als Arrangeur. Das ist das, was er gemacht hat, komponierten Stücken eine Form gegeben für ein bestimmtes Ensemble. Was lässt sich sagen über den Komponisten?
unverhältnismäßig wenig eigene Stücke geschrieben und keins, wo ich sofort sage, das ist jetzt von Gil Evans. Also es gibt nur kurze Beiträge mit eigenen Stücken, aber so einen richtigen Hit oder ein Stück, das man sagt, das hat eine Produktion geprägt, von ihm selber eigentlich nicht. Und das ist eigentlich nicht bei vielen so stark, die als Arrangeure sich einen Namen gemacht haben, dass so wenig eigene Musik im Gedächtnis geblieben ist. Ungewöhnlich. Ich kann es mir aber auch nicht richtig erklären.
Gil Evans hat das große Orchester im Jazz neu definiert. Insofern stehen viele Komponisten und Arrangeure, die nach ihm kamen, in seiner Schuld. Bob Brookmeyer, Vince Mendoza, natürlich auch Maria Schneider. Was hat ihr Arbeitgeber und Mentor mitgegeben? Es sei fantastisch, wenn jemand Vertrauen in einem setze, den man so sehr verehre, meint sie.
It's an amazing thing to have somebody who you literally worship musically place trust in you. That was what was just an unbelievable thing for me about working for Gil Evans. I think one of the things that Gil most inspired me to do is to find my own voice, because he was so completely unique. He was so completely his own. And I realized that as an artist, instead of just following Gil and following his path, that the real path that I needed to follow was my own, and that I needed to find my own way and be equally dedicated to my own ideas and music. And in that way, I think that's what Gil most inspired me to do.
Gil Evans habe sie ermutigt, ihre eigene Stimme zu finden, sagt Maria Schneider. Rainer Tempel hatte das Glück nicht, den Meister persönlich kennenzulernen. Er kennt ihn nur durch dessen Partituren. Was hat er gelernt im Umgang mit dieser Musik?
Ich habe selber gelernt, anders zuzuhören, anders Balance erzielen zu müssen und Formen vielleicht auch neu zu denken. Es geht ein Stück weit übers Machen und deswegen bin ich sehr froh, diese Musik oft gespielt zu haben. Es pflanzt sich etwas in einem ein, was die Großform angeht, die erlaubt einfach in größeren Atemzügen zu denken.
Es scheint mir, dass die Sehnsucht, sag ich mal, nach der großen Form bei den Jazzern immer da war. Bei Ellington hat es nicht gereicht. Seine Suiten bestehen aus aneinandergereihten Stücken. Bei Gil Evans ist die große Form wirklich da.
Das ist eine interessante Frage. Es gibt schon eine Tendenz zu größeren Formen ab den 50ern, sicher ab den 60ern. Und in der klassischen Musik haben die großen Formen radikal abgebrochen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das heißt, so kurz die Werke in der neuen Musik dann waren, in der Dodekaphonie und später auch in der seriellen Musik zunächst. So kurz waren die Jazzwerke eigentlich auch. Und dann ist es, wenn man so will, ein Neoromantismus, den Gil Evans dort begonnen hat.
Was ist in Ihren eigenen Kompositionen und Arrangements von Gil Evans hängen geblieben, wenn Sie einen kritischen Blick in Ihr Gestell mit den Arrangements werfen?
Ja. Also so konkret ist es Gott sei Dank nicht. Trotzdem gibt's immer mal wieder beim Hören der eigenen Musik den Moment, wo man sagt, ach Mensch, jetzt hört es niemand, das habe ich ja geklaut, ohne es zu merken. Tatsächlich pflanzt sich etwas von Musik, die mit der man sozialisiert ist, irgendwie ein und plötzlich ein Element davon da. Und es reicht der Hinweis eines Kollegen, der die Stelle spielt, der sagt, das kommt mir bekannt vor, und dann fängt man an, drüber nachzudenken. Solche Sachen passieren und die passieren sicher irgendwann auch bei Gil Evans. Aber was die Reflexion des Materials angeht, um das so zu sagen, würde ich sagen, man darf keine Regeln, die Leute behaupten, seien allgemeingültig, eins zu eins übernehmen. Es gibt einfach bei Gil Evans Dinge, die technisch eigentlich nicht funktionieren dürfen oder die eigentlich nicht gemacht werden dürfen und theoretisch nicht gut klingen können, die aber eine faszinierende Wirkung haben. Und das heißt, lieber erstmal probieren, bevor man es dem Lehrbuch glaubt.
Ist es übertrieben, im Zusammenhang mit Gil Evans von einer Zeit vor Gil Evans im großorchestralen Jazz zu sprechen und einer Zeit nach ihm?
Ist es nicht, denn ich glaube, Also jetzt, wo das 50 Jahre her ist, ist es noch so eindeutig, dass er bei den ersten drei dabei ist. Deswegen ist es wie er und Duke Ellington, das wird wahrscheinlich nie weg sein. An Gil Evans kommt man nicht vorbei.
Ganz zum Schluss wollen wir noch einmal Maria Schneider das Wort geben. Ich hatte sie gefragt, was Gil Evans als Mensch ausgezeichnet hatte. Einmal, erzählt sie, habe sie Rückenprobleme gehabt, ausgerechnet in einem Moment, wo sie beide hätten zu einer Aufnahmesession fahren sollen. Gil habe für sie alle Zeit der Welt gehabt, wogegen er mit den herumalbernden Musikern ziemlich harsch geworden sei. Für sie ist es ein Stück Magie in ihrem Leben, dass sie ihn kennenlernen und mit ihm arbeiten durfte.
Gil was a very gentle person, very, very sweet. I remember one time we were late getting to a recording session and we were panicking getting everything together and I had mentioned that I was having back spasms and he just stopped everything to show me how I should be sleeping and he laid down on the bed and showed me how the top leg should cross over the front and the bottom leg should be extended and my spine should be straight and he was just very serious about it and really took a lot of time and I thought, oh my God, this is so sweet and just so very Gil. You know, most people would be like, okay, so your back hurts, take some aspirin. I got to get out of here. I got a session. But not Gil. He was very sweet. But, you know, he was also demanding too sometimes. I remember one time, I think it was probably that same record. Actually, it was that same recording session. We got there and then we were late. And the guys in the band, this was when they recorded The Color of Money. The guys in the band were all eating and fooling around and doing various things. And Gil was very upset and he sat down and he told them all how disappointed he was that we were hung up doing things at home and working and how upset he was that they weren't already sitting there and playing the music and doing things. And they all were just completely silent. It was like children being reprimanded by their father or something. It was really amazing. I mean, he wasn't harsh, but he was stern. And I was sitting there feeling horribly guilty because I knew a lot of it was because of my back. So that was Gil. He was a wonderful man. I consider myself incredibly, it's beyond fortunate. It's just an incredible piece of magic in my life that I got to know and work with him.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.